Los geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Freue mich. Ich bete am Anfang. Ja, großer Gott, wir haben gerade Lieder gesungen, die handeln an vielen Stellen immer wieder von deiner Liebe und auch von deinem Reich. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, jetzt angesichts unseres Themas, ein Auszubildender zu sein und Dinge zu lernen, wie wichtig es ist, nicht zu vergessen, dass es trotzdem immer noch und in erster Linie um deine Liebe geht und um die Liebe zu erkennen und zu sehen und zu dir aufzuschauen und uns davon verändern zu lassen. Und dafür möchte ich beten, dass das immer wieder und immer wieder aufs Neue unser Fokus ist. Das ist das, was funktioniert, das weiß ich. Und dafür möchte ich beten. Amen.
Amen.
Ja, ich habe in den letzten vielen Wochen habe ich mich selber mit zwei Themen beschäftigt. Das war das große Thema Jesu Nachfolge, sein Jüngersein, ein Auszubildender sein. Das war das Thema, was Micha auch immer wieder hier in seinen Predigten anschneidet. Und das zweite Thema ist Liebe. Das ist ein Thema, was bei mir persönlich immer wieder schwierig ist, weil ich es immer wieder aus dem Fokus verliere. Und ich habe gemerkt, bei diesem Beschäftigen mit dem Thema Nachfolge, da gerate ich schnell in so eine Richtung, dass es wie so was Technisches wird. Weil Jesus sagt zum Beispiel auch, es gibt zu wenig Arbeiter und betet, dass Arbeiter sozusagen in sein Reich kommen für die Ernte. Und er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und in meiner letzten Predigt habe ich ja auch von diesem jüdischen Schulsystem erzählt, dass das schon von klein auf anfängt, dass man die Tora lernt und dass es dann weitergeht mit den Rabbis. Und in diese Schiene gerate ich schnell rein, dass ich denke, es geht darum, irgendwelche geistigen Skills zu lernen. So wie man vielleicht eine Fremdsprache lernt. Man setzt sich hin und man strengt sich einfach an und man erweitert sein Wissen und seine Kenntnisse. Und dabei vergesse ich dann, aber es geht in all diesen Veränderungen gar nicht so sehr neue Fähigkeiten zu lernen, vielleicht auch, aber dass es in erster Linie darum geht, dass, also Gott sagt, er ist Liebe. Und wenn wir sagen, wir wollen so wie Jesus werden, heißt es auch, dass wir in erster Linie mehr zu liebenden Menschen werden. Das gerät bei mir schnell aus dem Blick. Und ein anderer Aspekt, woran man sehen kann, dass diese Ausbildung bei Jesus nicht nur technische Dinge sind, zeigt auch die Stelle in Galater, wo es heißt, dort ist von der Frucht des Geistes die Rede. Das sind so Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und das sind alles Dinge, die man jetzt nicht einfach zu Hause am Schreibtisch lernen kann. Und ich habe mir jetzt ein paar Situationen im Leben der Jünger mal rausgesucht. Das ist so eine Auflistung, an Charaktereigenschaften, wo man sehen kann, wo sie ganz am Anfang standen und wo sie dann ganz am Ende standen. Also wo man wirklich sehen kann, da hat sich wirklich etwas getan nicht nur an ihren Fertigkeiten, sondern Dinge ganz, ganz tief in ihrem Charakter. Und ja, das sind so einige Situationen und ich habe das immer so, ich habe dann sozusagen eine Bibelstelle, wie war es denn am Anfang und dann wie hat sich denn dann entwickelt? Und ich finde es eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, weil es eigentlich inspirierend ist. Für uns selber dann natürlich auch und wir sehen, wir verändern uns. Und da wollte ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen zusammen. Ja, fange ich an mit Petrus. Zum Thema von Feigheit zu Mut. Ja, Petrus' Charakter, ich glaube, das ist den meisten bekannt. Er war so ein bisschen aufgängerisch. Aber wir sehen auch, dass er durchaus ein Mann war, der Angst hatte. Die Situation, wo Jesus verhaftet wurde und wo er dann von einer Magd angesprochen wird, ob er nicht auch zu denen gehört, zu den Jüngern Jesu. Und da steht dann in Matthäus, Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Und wir kennen das alle, das geht noch mehrmals und das geht so weit, dass er sagt, dass er sich selber irgendwie verflucht oder so. Ne? Also ganz, ganz heftige Worte. Und es war eine einfache Magd, die ihn angesprochen hat. Und das war auch nichts Bedrohliches. Ne? Ich habe nur eine Frage gestellt oder etwas gesagt. Es waren nur Worte. Und Petrus leugnet das alles. Aber nicht aus Bosheit, sondern aus Angst. Er hatte wahrscheinlich Angst, was dann alles so auf ihn zukommen könnte. Er sieht, Jesus wurde verhaftet. Oh, das könnte mir vielleicht auch passieren. Und das, obwohl er vorher große Versprechen gemacht hat. Er hat gesagt, nein, ich werde dich niemals verleugnen. Ja, und dann? Moment. Ah, super. Oh nein.
Du schaffst das. Nur
Handzeichen. Vielleicht kannst du Tafel zeigen. Agi.
Das ist ja eine Folie geworden.
Das ist schon mal gut. Ja. Okay, ich muss hier, glaube ich, einfach nur auf Weiter drücken.
Okay.
Gut, weil da sind nämlich die Übersetzungen noch mit drauf, das ist natürlich einfach. Genau, dann eine andere Situation in der Apostelgeschichte. Petrus und die anderen Apostel waren in einer Stadt, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber sie haben ziemlich viel Unruhe in der Stadt verbreitet und sind dann letztendlich aufgegriffen worden. Und da liest man dann, man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass sie für würdig geachtet hatte, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Und der Petrus war auch dabei. Ne? Der hat das auch alles mitgemacht. Und das finde ich eine krasse Änderung. Ne? Die stehen hier, und jetzt sind es nicht nur Worte, mit denen sie, ne, sondern tatsächlich, sie wurden ausgepeitscht, es gab Gewalt und es gab tatsächlich tatsächlich einen Grund, auch Angst zu haben. Und jetzt ist es komplett anders. Ne? Sie sind voller Freude sogar darüber, schweigen nicht, lehren weiter. Und vor allen Dingen aber verstecken sie sich. Oder der Petrus jetzt auch. Ne? Er versteckt sich nicht mehr. Und er steht dazu. So ein bisschen wie auch bei Jesus man das sieht. Im Garten Gethsemane, die Soldaten kamen an, wollten ihn verhaften und er hat sich auch nicht versteckt. Und da steht dann, Jesus wusste genau, was ihnen bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus fand an Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte er. Also keine Spur von Verstecken, sondern er ist sogar ihnen entgegengegangen. Und ja, man sieht bei den Jüngern, die haben das übernommen. Sie haben das, und das war jetzt nicht etwas, was sie gelernt haben, sondern es war wirklich etwas in ihrem Charakter. Ich sag mal, von dieser Angst zu einem wirklich mutigen Auftreten. Ja, Paulus, auch eine extreme Änderung. Am Anfang, bevor er Jesus wirklich kennengelernt hat, hat er versucht, die Gemeinde zu zerstören. Ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Ja, das war bewusst. Das war jetzt kein Missverständnis. Er ließ ins Gefängnis. Er wollte die Gemeinde zerstören. Und ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Hass war, aber es war böse, ja. Sag ich mal. Und dann begegnet er Jesus, er bekehrt sich. Und dann derselbe Mann, der diese Gemeinde verfolgt hat, der schreibt jetzt Briefe. Und da schreibt er zum Beispiel den Epheserbrief. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und er redet davon, dass diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden sozusagen weggenommen wurde. Und dass diese beiden Gruppen sozusagen versöhnt sind. Da, wo er am Anfang noch gesagt hat, und diese bösen Christen, die müssen alle zerstört werden. Und jetzt versucht er ganz genau das Gegenteil. Und letztendlich auch das, was Jesus immer wieder gepredigt hat. Er sagte in der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Mhm. Er war vorher einer, der verfolgt hat. Und jetzt ist er Jesus sehr, sehr ähnlich geworden. Indem er ja, das, was er früher für Feinde gehalten hat, hatte angefangen zu lieben und sich sogar für sie aufzuopfern und sein ganzes Leben zu ändern. Ja, nochmal Petrus. Ja, wie gesagt, so ein bisschen der Haudegen. Ich finde es ganz interessant, der läuft anscheinend mit einem Schwert durch die Gegend.
Ja.
Auch wieder die Situation, Jesus wird verhaftet im Garten und der Simon, der will einschreiten. Und er zieht sein Schwert, schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Und da denke ich auch, nee, das war kein Unfall. Also wenn ich es schaffe, jemandem das Ohr abzutrennen, das auch noch in einem Gerangel, der muss versucht haben, richtig zuzuschlagen. Das war kein bewusstes Abschneiden. Ne? Der hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt, hätte den umgebracht. Und und dann dieser gleiche Mann schreibt dann später in seinen Briefen: Vergelte Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ja, also extreme Kehrtwendung. Gewalt ist kein Thema für ihn. Und im Prinzip genau das Gegenteil und versucht jetzt, das sogar anderen zu predigen. Er sagt, hey, Böses nicht mit Bösem vergelten. Mhm. Und das sehe ich auch in Jesus. Auch ganz bekannt war die Stelle, wo Jesus am Kreuz hing. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einer zur Rechten und einer zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das finde ich einer der extremsten Beispiele, wie jemand so voller Frieden und auf der Suche nach Vergebung sein kann. Wenn er dort zu Unrecht hängt, mit Schmerzen, mit Schmach, mit Verspottung und dann sagt, oh, die brauchen Vergebung. Ja, und wir sehen in Petrus, er hat das übernommen. Ja, er hat diese Gewalt, das war kein Thema. Ich glaube, ich vermute mal, danach ist er nicht mehr mit dem Schwert durch die Gegend gelaufen. Ja, das ist etwas, wo ich mich auch so ein bisschen identifizieren kann. Ich habe das genannt vom Aufbrausen zu Sanftmut. Ja, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, auch in Samarien. Das ist jetzt diese Stelle. Moment. Okay, da habe ich eine Folie vergessen. Ich lese es vor. Also die Gruppe ist jetzt in Samarien und Jesus sagt hier, er schickte Boten voraus. Achso, in Lukas 9, Vers 54.
Lukas 9, Vers 54.
Ja, da ist irgendwas durcheinander geraten. Da steht nämlich was anderes. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Ja, okay, da fehlt irgendwie unsere Stimme. Also ne, Samariter und die Juden, die mochten sich auf den Tod nicht ausstehen. Ja, und jetzt haben die mitgekriegt, die wollen nach Jerusalem und die Leute dort sagen, nee, ihr kriegt hier keine Unterkunft. Und der Johannes und Jakobus, die hat das anscheinend so wütend gemacht, die waren völlig empört, dass man sie dort abgelehnt hatte, ging so weit, dass die gesagt haben, wir sind bereit, die zu töten. Also ganz extrem. Und also jetzt gesagt habe, ja, ich kann mich damit gut identifizieren, das ist ja im Leben manchmal so, ne? Dann macht irgendjemand einfach so, der so. Was soll das denn? Ne? Und was mit dem Autoverkehr auch? Und man denkt so, ja, vielleicht hat er jetzt ja im Anschluss einen Unfall, ne? Und man empört sich. Und ich glaube, das ist so bei denen auch gewesen. Die haben sich einfach empört über diese Art und Weise, wie sie behandelt wurden. Jesus hat sie dann natürlich auch da direkt zurechtgewiesen. Aber interessant ist, dass Johannes dann später in einem der Briefe schreibt. Das ist eher so ein unbekannter Brief, da liest man nicht oft drin, aber da schreibt er, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, weist uns ab. Mein Lieber, nimm nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute. Da fehlt auch schon wieder was. Okay, ich lese das mal. Mhm. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, weist uns ab. Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er verleumdet uns mit bösen Worten und begnügt sich nicht einmal damit. Er selbst weist die Brüder ab und hindert auch die, die sie aufnehmen wollen und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, nimm das Böse nicht zum Vorbild, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und ist vielleicht eine vergleichbare Situation. Ne? Er wird, oder die Apostel und er werden abgelehnt. Da ist dieser Diotrephes, ich weiß nicht genau, was, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Leiter war oder irgendwie eine führende Rolle hatte. Und er hat die Apostel abgelehnt, er hat den Johannes abgelehnt und hat Brüder daran gehindert, irgendwie aufgenommen zu werden und stößt sie aus der Gemeinde. Und aber der Johannes diesmal keine Spur von Aufbrausen. Keine Spur von Vernichtungswunsch. Das, was er letztendlich sagt, ja, ich werde mit ihm reden. Und ruft dann auch noch zur Nachahmung des Guten auf und nicht das Böse. Und da musst du dran denken, wie Jesus mit der Frau, mit der Ehebrecherin umgegangen ist. Die Situation war, die Pharisäer, die haben eine Frau angeschleppt, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und da waren etliche Leute und die waren anscheinend richtig aufgebracht. Die wollten natürlich Jesus auch in die Sache mit reinziehen. Aber das war so ein aufgebrachter Mob, der bereit war, diese Frau zu steinigen. Und sie wollten Jesus damit reinziehen. Aber das, was er macht, er hat letztendlich auch mit Worten das Ganze zur Beruhigung gebracht. Und er hat gesagt, dann, ja, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und allein mit Worten hat er diese ganzen Menschen zum Schweigen gebracht, die sind nach und nach gegangen. Und die Frau, die auch nicht unschuldig war, die hat dann gesagt, ja, sie soll das Gute in Zukunft tun und nicht mehr das Böse. Also auch da sehe ich, der Johannes hat sich von diesem Aufbrausen Menschen, der bereit ist, ich sag mal, das Schicksal der Menschen, was ihm egal war in dem Moment, hat sich gewandelt zu jemand, der versucht, Versöhnung zu bringen und die Menschen zu verbinden. Ja, und ein letztes Beispiel. Von Apathie zu Eifer. Da kann ich mich auch mit identifizieren. Genau, wieder die Situation im Garten Gethsemane. Und Jesus geht raus, weil er beten will. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er bittet seine Jünger, mit ihm zu wachen und im Gebet zu bleiben. Ja, und dann steht da, er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und in der Geschichte, es geht da wirklich dreimal. Ne? Da geht zum Beten, da kommt wieder die Schlafen, dann geht er wieder beten, dann kommt er wieder, dann sind die wieder am Schlafen und dann sind die wieder am Schlafen. Und so diese Aufforderung zum Gebet, da hatten die irgendwie ja, keinen Kopf für. Die haben sich ablenken lassen, die waren müde, die hatten andere Prioritäten und das Gebet, das war erstmal nicht so wichtig. So, dann auch wieder die 12 Apostel. Die Situation ist, Witwen, die wurden mit Nahrung versorgt und da gab es halt Probleme und anscheinend waren die Apostel auch irgendwie mit involviert und das hat nach ihrer Meinung nach nicht so gut funktioniert. Und da heißt es dann, da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten. Und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diesen Auftrag übertragen. Wir selber aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Ja, auch eine Situation potenziell Ablenkung, Prioritäten und die sagen, nee, das Gebet, das ist so wichtig. Leute, da müsst ihr euch um kümmern. Wir wollen im Gebet und in der Verkündigung bleiben. Und ja, extremer Mindchange an der Stelle. Und ich erinnere mich auch an Jesus. Ne? Da heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Und da war es auch, die Jünger sind dann hinterhergekommen, weil da waren ganz viele Leute und die wollten geheilt werden, aber Jesus hat gesagt, nee, ich muss jetzt beten. Ja, auch da in diesem Bereich haben sie sich vom Herzen her geändert. Ja, die Apostel sind, aber wie gesagt, sind nicht anders geworden, weil sie sich unheimlich angestrengt haben. Ich glaube, sie wurden anders, weil sie bei Jesus geblieben sind. Und das ist das, was Jesus selber auch sagt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, ich glaube, das ist das große Geheimnis. Wie gesagt, nicht, weil sie eine Ausbildung absolviert hatten, weil sie sich angestrengt haben, weil sie was gelernt haben, sondern diese Nähe zu Jesus, das, was er sagt, ohne mich könnt ihr sowieso nichts tun. Aber wenn wir mit Jesus sind, dann werden sich Dinge ändern. Und dann wird diese Frucht, von der ich am Anfang gesprochen habe, wird sich dann auch einstellen. Und ich habe diese ganzen Beispiele einfach aufgezählt, weil ich zeigen wollte, dass ein Auszubildender zu sein, ist halt nicht nur was Anstrengendes oder vielleicht sogar Unschönes, sondern es entstehen schöne Dinge daraus. Weil Charakterveränderungen, die können ja letztendlich etwas Befreiendes sein. Weil wie oft merke ich das in meinem Leben, dass die Dinge, die ich vielleicht irgendwie machen möchte, dass mein eigener Charakter und meine eigenen Dinge mir dort im Weg stehen. Und wer möchte nicht gerne ein liebevoller Mensch sein? Wer möchte nicht gerne ein mutiger Mensch sein, der nicht vor jeder Kleinigkeit irgendwie aus Angst zurückweicht? Oder wer möchte nicht ein Mensch sein, der nicht sofort irgendwie aufbrausend reagiert, nur weil er irgendwie von irgendjemandem geärgert wird? Und ja, in manchen Bereichen ist es vielleicht schön, wenn dir jemand sagt, dass du dich nicht geändert hast. Das weiß ich, wenn dir jemand sagt, boah, du siehst noch genauso aus wie vor 20 Jahren, du hast dich ja gar nicht geändert, du hast ja noch genauso viele Haare auf dem Kopf wie damals. Dann ist das was Schönes.
Ja.
Aber wenn man als Christ dann hört, ja Mensch, du bist ja von deinem Charakter her noch genauso, wie du warst, als du Christ geworden bist, dann ist das nicht so schön. Aber ich bin mir sicher, dass es bei uns nicht so ist. Das Schwierige ist allerdings manchmal, sich das bei sich selber wirklich zu sehen. Man selber ist so ein bisschen blind für eigene Veränderungen. Man merkt auch gar nicht, dass das viel mehr wird. Das kann ja dann vielleicht auch andere. Mit dem Charakter ist das vielleicht auch so. Man denkt sich, ach, das tut sich ja nichts. Aber der andere sagt vielleicht, ah, Moment mal, ja, aber ich weiß noch genau, wie du warst. Und guck mal, wo du jetzt bist. Das wäre mein Wunsch, dass wir jetzt vielleicht auch nochmal so eine kleine Runde machen. In kleinen Grüppchen und ja, überlegt doch mal, wo habt ihr euch denn geändert? Was gab es denn für Veränderungen? Ihr könnt vielleicht auch erzählen, wo ihr vielleicht gerade dran seid, euch zu ändern. Ja, das ist einfach eher so eine Ermutigungsrunde dort, so wie wir das früher gemacht haben bei Geburtstagen. Ja, das wäre schön, wenn wir das machen können.
Danke.
Dann setzen wir uns vielleicht so in kleinen Grüppchen zusammen. Danach beende ich das Ganze, dann nehmen wir noch das Abendmahl zusammen und es gibt noch ein paar Lieder, ein paar besondere. Ja. Fühlt euch frei. Ihr könnt auch gerne in euren sonstigen kleinen Gruppen euch finden.